frage mich schon mal heute, wie viele Freunde ich habe. 2 Stück. Das war's.
Warum ist das so?
Ja, weil das ist so die Konsequenz aus all den Jahren, die ich gezogen habe. Also ich vertraue keinem Menschen mehr. Das ist wirklich so, ist traurig. Also Trust Nobody ist so meine Devise. Ich habe mittlerweile so eine Mauer um mich rum hochgezogen, wo ich wirklich, ich lasse nur noch ganz, ganz selten Leute an mich ran.
Herzlich willkommen bei 02, der Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und in meiner kleinen Stammkneipe lerne ich spannende Menschen rund um die schönste Stadt am Rhein kennen. Ich treffe Unternehmer, Musiker, Politiker und andere Menschen, von denen ich glaube, dass sie eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Und auch an diesem Wochenende habe ich den Weg in meine Stammkneipe gefunden. Und ihr dürft natürlich wieder 3-mal raten, wen ich dort getroffen habe. Willi Herren. Willi Herren ist aktuell als Reality-TV-Star und Schlagersänger bekannt. Aber bei meiner Recherche wurde mir dann doch wieder klar, warum er eigentlich berühmt geworden ist. Fast noch als Kind startete er eine Karriere als Schauspieler und wurde durch die Lindenstraße bundesweit bekannt. Er galt schnell als das Schauspieltalent in Deutschland. Er wurde als Lauterbach-Nachfolger gehandelt und war dabei, ein sehr, sehr erfolgreicher Schauspieler zu werden. Doch Willis Leben verlief irgendwie dann alles andere als geradlinig. Und nach dem schnellen Aufstieg folgten Skandale und Exzesse. Und doch kam er immer wieder zurück. Ein Leben wirklich wie eine Achterbahnfahrt. Und um die Person Willi Herren wurde es nie so richtig ruhig. Ich wollte von ihm wissen, wie seine Kindheit war. Wann er wusste, dass es aus dem Ruder läuft und welche Träume er hat. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, hoch zu fliegen, aber auch tief zu fallen. Wie man es schafft, immer wieder aufzustehen und ob er ohne Applaus überhaupt leben kann. Wir hatten in Teilen ein sehr tiefgehendes Gespräch und deshalb ist auch dieses Intro ein bisschen länger. Ich bin mir nach diesem Gespräch sicher, dass ich den echten Willi Herren kennengelernt habe. Der unterscheidet sich fast gar nicht von dem, der so in der Öffentlichkeit steht. Setzt euch doch einfach mal zu uns an den Tresen, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Willi Herren. Aber bevor wir starten, möchte ich euch noch meinen Sponsor vorstellen. Ihr kennt ihn schon, denn auch in dieser Folge werde ich nochmal unterstützt von Milatech. Milatech ist die Digitalagentur in Köln und ich möchte auch hier nochmal sagen, dass ich mich über die Unterstützung sehr freue. Denn ich arbeite schon lange mit Milatech zusammen und kann deshalb auch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass ihr mit euren Online-Projekten hier in sehr, sehr professionellen Händen seid. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt zu Willi Herren.
Willi ist maximal entspannt, das freut mich. Sehr schön. Ich hatte schon so ein bisschen die Bedenken, dass du zu hektisch bist und wir das alles hier relativ schnell über die Bühne bringen müssen.
Ja,
hast Zeit mitgebracht,
ich
ja?
Ich habe Zeit mitgebracht.
Wunderbar.
Zeit, Lust und ja.
Das freut mich, wir machen es uns gemütlich.
Hab Bock zu quatschen.
Perfekt, cool. Was glaubst du, wer ist Willi für Menschen in meinem Alter Stand heute? Wie nehme ich dich so wahr?
Oh, das ist aber echt eine gute Frage, Alter. Wer ist Willi? Weiß ich nicht. Ich glaube, so eher so der... Der rheinische Frohnatur mit dem Herz auf der Zunge, den man aus den Schlagzeilen leider auch kennt, aber auch so wie aus den Reality-Formaten, wo der dann auch eine gute Figur macht. Der Kumpel von nebenan. So gebe ich mich eigentlich auch. Also ich glaube, so werde ich von euch wahrgenommen. Du bist ja, glaube ich,
genau 30.
Endlich 30, ja. 15 Jahre jünger. Ja, wie nimmst du mich denn wahr?
Ja, das kommt schon so in die Richtung.
Sag doch mal, interessiert mich auch.
Spannend ist, erzähle ich dir gleich gerne noch ein bisschen genauer. Spannend ist, wie andere dich wahrnehmen, die nicht in meinem Alter sind. Wie glaubst du, nimmt man dich wahr, wenn wir jetzt 25 Jahre zurückspulen? Also wenn wir jetzt 25 Jahre zurückspulen und ich hätte dir die gleiche Frage gestellt. Wie nennt man dich
vor
wahr?
Vor 25 Jahren? Das ist echt gut, das gefällt mir. 25 Jahre zurück, da war ich 25. Da war ich Hans Dampf in allen Gassen. Da war ich so eher so der Raufbold. Da war ja noch vor Dschungel und so. Da war ich der fiese Olli aus der Lindenstraße. Da kannten die Leute mich wirklich nur als fiesen Möb aus der Lindenstraße und aus meiner bewegten Vergangenheit, ja.
Ja, du wurdest gehändelt als der Lauterbach-Nachfolger.
Ja, gehänselt.
Das Schauspieltalent in Deutschland. Tatort, Fall für 2, waren alles so Namen, die aufgetaucht sind.
Ja.
Traust du dem nach?
Ich traue dem in so... du bist gut recherchiert. Ja, ich wurde also Nachfolger oder der neue Harald Juhnke, der neue Lauterbach und so. Ich wurde schon sehr groß gehandelt in jungen Jahren. Aber ich habe mir selber da einen Stein in den Weg gelegt durch meine bewegte Vergangenheit. Ich bin da etwas abgerutscht, etwas ziemlich viel. Ich traue dem, ja, es hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich traue dem nach, dass ich halt die ernsthaften Schauspielrollen nicht mehr angeboten bekomme. Das tut mir weh, das tut mir auch wirklich leid, weil ich spiele für mein Leben gerne. Also ich habe jetzt, wann war das? Vor 2 Jahren habe ich noch mit Tom Beck Einstein gedreht. Ich habe immer wieder so Gastrollen und so langsam trauen die sich auch, mich wieder zu besetzen. Da muss aber auch das Vertrauen da sein. Jetzt stell dir mal vor, jetzt kennt man mich, ach, der Willi, wenn man mich sieht. Ne? Jetzt schaltest du den Tatort ein und siehst einen Schwerverbrecher, einen Mörder oder irgendwas. Was, wenn die mich sehen, was sagen die Leute dann? Die sagen dann nicht, ach, das ist der Mörder. Die sagen, ach, guck mal, der Willi, der ist ein Mörder. Ne, das ist so. Also die Leute, ich weiß nicht, ich traue dem halb.
Glaubst du, du kommst da irgendwann nochmal hin?
Ja,
bin dass ich du seriöse Rollen spielst?
Ja, natürlich. Sorry, ist so richtig ausgedrückt. Ich glaube, ich habe ein sehr, sehr gutes Management und wir arbeiten da drauf hin. Und die Nachfrage ist da, die Anfragen sind da, die Nachfrage ist da. Wir haben mehrere Gespräche geführt. Ja, es ist ein harter, langer Weg, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil ich bin auch ein Kämpfer. Ich gebe nicht auf. Und da gibt es irgendeinen da draußen, der dann sagt, dem Willi, gib mir nochmal eine Chance. Und dann kann ich mich nochmal als Schauspieler beweisen.
Lass uns mal ganz zurückgehen. Ja. Den kleinen Willi.
Der kleine Willi.
Beschreib mal, wie du so mit 10, 12, so in dem Alter deine Sommerferien verbracht hast.
Krass. Ja, meistens hatte ich, also ich wurde von meinem Papa und meiner Stiefmama, meine Mutter ist ja leider verstorben, Gott hab sie selig, in jungen Jahren, wurde ich in den Sommerferien immer zum, wie nennt man das, deutsches Jugendreisewerk, irgendwie so, wurde ich dann weggeschickt in den Sommerferien, an die Ostsee, Nordsee, Rügen, da war ich die 6 Wochen immer weg, oder bei uns gab es so.
Wolltest du weg oder haben deine Eltern gesagt,
fahr mal schwierig? Ich glaube, die haben mich weggeschickt, damit sie 6 Wochen Ruhe haben. Für mich war das anfänglich immer, ich hatte immer mit Heimweh zu kämpfen, aber im Nachhinein sage ich, war das die geilste Erfahrung, die ich je gemacht habe, weil es ging wirklich so von 10 bis 16. 16 und bin ich jedes Jahr mit irgendwelchen Jugendgruppen verreist. Die letzte Reise war mit 16 nach Regione Italien, werde ich nie vergessen. Ach, ja, das ist geil. Ja, so, aber ich wurde, meine Sommerferien habe ich immer in Ferienlagern verbracht. Bodensee, gezeltet und so. Ganz tolle Erfahrung im Nachhinein.
Ja.
Als ich dann da war, war so die erste Woche, habe ich gesagt, warum macht der Papa und die meine Stiefmutter das, warum schicken die mich weg, die wollen mich gar nicht haben. Aber jetzt so im Nachhinein, das hat mich natürlich schon geprägt und mit so vielen Jugendlichen zusammen zu sein, so viel Unsinn anzustellen. Ich habe ja nichts anbrennen lassen und so die erste Küsse und ja, das war alles so, war schön.
Du hast 5 Geschwister.
Ja, 1,5 und 4 Geschwister und 1,5 Bruder.
Wenn man dich mal so in diese Reihe einordnen wollte, wer bist du? Bist du der, warst du der Kasper? Warst du der Sonnenschein der Familie? Warst du der Star der Familie? Warst du das schwarze Schaf?
Wie kann alles. Alles auf einmal. Der Sonnenschein, das schwarze Schaf, das Next Action. Nee, ich war so ein Potpourri aus allem. Also ich war der Sonnenschein auf jeden Fall. Oder bin immer noch der Sonnenschein. Ich war ja mal so der Jüngste, aber mittlerweile ist das ziemlich ausgewogen bei uns in meinem Geschwisterkreis, dass wir alle uns auf Augenhöhe begegnen. Aber ich war mal so der Kasper, der Lebemann halt. Ja. Auch da, aber sehr oft das schwarze Schaf leider. Ja, ich habe ja natürlich in jungen Jahren wirklich nichts anbrennen lassen.
Und Schulzeit?
Schulzeit, was?
Ja. Wie war's da so?
Was denkst du, was habe ich auf den Abschluss? Aber du bist gut vorbereitet, du weißt es.
Ich hab mich lange gefragt, wie so deine Schulzeit war, aber eigentlich ist das, also ich würde es mich jetzt unfassbar überraschen, wenn es anders wäre, als ich denke. Sag mal, wie war's?
Also meine Schulzeit war sehr prägend. Da habe ich auch die Mutter meiner Kinder kennengelernt. Damals, sie war 12 und ich war 13, als wir zusammenkamen. Das war so mein erster Kurs, mein erster Sex, erste Kinder, alles. Wir waren ja bis zum 29. Lebensjahr, waren wir ja zusammen. Aber meine Schule war super. Also ich war auf der Willy Brandt Gesamtschule. Es war super. Das war so, wir waren 1200 Schüler und es war eine super geile, mega geile Schulzeit. Ich wurde sehr oft des Unterrichts verwiesen, aber
das war so ein Thema.
Ja, ich war natürlich der Pausen klauen. Ich bin da auch bei den ganzen Karnevalsveranstaltungen bin ich dann aufgetreten. Ich war auch der einzige Junge in der Theater AG.
Okay.
Wurde aber nicht gehänselt, weil damals war das ja so, wie Theater AG, bist du schwul oder was war das damals?
Ja. Ne?
Bei mir war das ja das Problem, weil ich mich auch wehren konnte. Ich hab mich gar nicht hänseln lassen. Ich habe gedacht, ich stehe da drauf, ich spiele Theater, ich mag das. Ja, meine Schulzeit war echt sehr prägend und ich habe 5 Klassenkonferenzen hinter mir.
Boah,
bei der dritten Wahnsinn. Fliegt man aber eigentlich, ne?
Okay, wie hast du das geregelt? Schöne Augen gemacht.
Ja, schöne Augen. Ich habe mich aber dann auch wirklich ins Zeug gelegt und dann auch bewiesen, dass ich auch anders kann. Vor allen Dingen hat der Geißendörfer, mein damaliger Chef aus der Lindenstraße, gesagt, Junge, wenn die Noten nicht stimmen, dann fliegst du ja aus der Lindenstraße raus. Und da musste ich mich auch beweisen.
Warst du gut in der Schule? Notenmäßig?
Jein.
Okay, so.
Jein.
Soliges Mittelfeld.
Ich habe Fachoberstufe, Schulreif mit Qualifikation für die Oberstufe. Das lag aber auch nur daran, weil ich hatte einen 3-Jahres-Vertrag von der Lindenstraße da liegen und der Geiselhörer hat immer meine Zeugnisse sich vorlegen lassen und sagt, der Junge, ich will mindestens Realabschluss mit Qualifikation, sonst fliegst du hier raus. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben 8 Monate am Stück richtig gebüffelt.
Okay.
Und dann habe ich es dann irgendwie geschafft.
Okay, das heißt, du wolltest schon immer berühmt werden?
Ich wollte reich und berühmt werden. Mit berühmt hat geklappt, aber reich bin ich immer noch nicht.
War das Reichwerden wichtig für dich?
Nee, gar nicht. Ich wollte halt immer im Fernsehen, ich habe halt gemerkt,
dass Bitte? Woher kommt das? Warum wolltest du ins
Fernsehen? Ach, weiß ich nicht. Ich habe das, ich habe ja eben erwähnt, meine Mama ist leider in sehr jungen Jahren gestorben. Da war ich gerade 9. Da hat mein großer Bruder Theo, kurz nach dem Ableben meiner Mutter, hat er mich eingepackt, sagt er, weißt du was, wir fahren jetzt mal zum WDR in der Bocklemünd. Da wird eine Sendung, da ist die Lindenstraße, wird da gedreht und da wird eine Sendung aufgezeichnet unter freiem Himmel. Da kannst du mal zugucken. Dich interessiert das Medium ja eh, weil ich habe früher immer Autogrammkarten gesammelt. Und da sind wir dann dahin und da kam auf das Gelände und dann habe ich die Lindenstraße gesehen und dann auch noch Schauspieler, die da saßen. Da saß zufällig Mutter Beimer und Christian Kramann, Benny Beimer. Und hatten da eine Autogrammstunde, habe ich mich angestellt, habe da Fotos gemacht. Ich fand das total faszinierend, die Kulissen. Und dann habe ich mir die ganzen Gegebenheiten da angeguckt. Da wurden auch die ganzen Dekorationen gebaut für die großen Sendungen, für Geld oder Liebe und so. Und das hat mich so fasziniert. Vor allen Dingen hat mich fasziniert die Sendung. Die hat damals Harald Schmidt ist eigentlich mein Entdecker.
Okay.
Ja. Damals hieß die Sendung WDR Publik. Die kam jeden Sonntag von 18 bis 19 Uhr, wurde auf WDR live ausgestrahlt. Und mit hochrangigen Gästen, also ich habe sie alle kennengelernt, von Götz-George bis Marki Mark, ach, wenn da alles gab, alle, Inge Meisel, alle, ich hatte auch alle Autogrammkarten. Und da gab es während der Sendung ein Zuschauerspiel und da hat er 3 Tennisbälle in den Zuschauerraum geworfen und derjenige, der die fingen durfte, auf die Bühne kommen und ein Spiel machen. Und ich habe zufällig beim ersten Mal gefangen.
Okay.
Und dann mich eine Woche später habe ich zu meinem Bruder gesagt, Theo, ich möchte da nochmal hin. Da ist er mit mir nochmal hingefahren, weil ich fand die Sendung so geil, die Prominenten zu sehen, die Kameras, der Applaus, das hat mich alles so, ich fand das total klasse. Und als ich dann auf der Bühne stand bei dem Spiel und dann wurde mit Mikrofon unter den Mund gehalten und dann so, wie heißt du? Und so, ich bin der Willi, wie alt bist du? Ich bin 10. Und dann habe ich das Spiel gemacht und der Applaus, der hat mich so fasziniert, dass ich eine Woche später wieder dahin gehen wollte. Mein Bruder ist mit mir dahin gegangen und da gab es wieder dieses Zuschauerspiel und dann hat der Harald Schmidt den Ball in den Zuschauerraum geworfen und ich bin da hinterher gehechtet.
Okay.
Wirklich hinterher über die Leute gesprungen, um nur den Ball zu fangen und ich habe den gefangen. So, und das ging dann 3 Wochen so und in der 4. Woche sagte der Harald Schmidt, in der Tat, ist der Willi hier? Komm auf die Bühne.
Okay.
Ja, und so wurde ich dann, weil ich jede Woche da
Fernsehen.
War. Ja, genau, wirklich, kann man auch, glaube ich, irgendwo ein Archiv. Ich muss das unbedingt mal sehen. Der kleine, dicke Willi da, ich werde nie vergessen, weil ich habe das ja damals ja aufnehmen lassen von meinem Papa. Und da habe ich gesagt, Papa, nimm das mal schnell auf. Ich bin da zu sehen, dann hatte ich auch noch so einen Schokoladenmund, war auf der Bühne mit so einem Käppi, WDR stand da drauf. Ich muss das unbedingt mal sehen.
Was hat dein Papa gesagt?
Ja, der hat auch genommen und sagt, der war stolz. Ja, sagt er. Ja. Oder es war ja nicht nur das Zuschauerspiel, was ich da gemacht habe. Wenn da Prominente wie zum Beispiel Inge Meisel da waren, ne? Oder Willi Milovic, mit dem ich ja mittlerweile 2 Jahre gespielt habe, hätte ich ja niemals gedacht, ne? Dann bin ich in die Lindenstraße-Dekoration gegangen. Jetzt darf ich ja verraten, ist ja schon verjährt. und habe mir im Garten hinten, habe ich mir Blumen gezockt, habe ich mir die, hab die abgerissen, habe ich die schön gebündelt und habe dann, während Inge Meisel auf der Bühne war, habe ich dir die Blumen überreicht. Okay. Oder Milovic, oder da war mal David Hasselhoff da, dann habe ich so ein Schild gehalten. Also ich war immer, ich habe mich immer irgendwie bemerkbar gemacht. Und das Geile war, der damalige Intendant vom WDR war der Friedrich Friedrich Schnurrbartny, genau. Und weil der wusste, dass ich jede Woche da war, ich hatte Freikarten, ich kam überall rein, ich kam Backstage, weil sonst habe ich mich immer da reingeschlichen, bin über die Zäune geklettert und habe mich einfach zu den Promis gesetzt. Ich habe zum Beispiel auch Fotos noch mit Dieter Bohlen, da war ich 10, ne?
Okay, krass.
Da sitze ich neben, ja, ich habe total mit Götz George, alle Male.
Das heißt, du hattest mit 10 Jahren schon einen wahnsinnigen Drang oder?
Total, ja, ich habe Autogramme gesammelt und für mich war das das Größte, die dann live zu sehen oder ein Foto zu machen. Kennst du noch mit dem Ratscher, die Fotos? Ich habe tausende Fotos noch.
Hast du die noch?
Ich habe nicht alle, aber weil ich ja mittlerweile sehr, sehr viel umgezogen bin und sehr, sehr viel erlebt habe im Leben, ist leider sehr vieles davon abhanden gekommen. Aber was ich damit sagen wollte, der Nowotny, der fand das so cool und dann hat er mir ein Lindenstraßenbuch geschenkt, ein WDR-Buch und hat mich dann als das interne Maskottchen von WDR Publik,
okay,
hat er mich dann ernannt. Da war ich das Maskottchen von WDR Publik. Und Harald Schmidt hat mich jede Woche auf die Bühne geholt, ohne den Ball zu werfen, hat mich dann eingeladen zu Schmidt Ananda, zu Psst, weil er eine Sendung, die hat er moderiert, was hat er dann noch da gemacht? Bei Geld oder Liebe, da durfte ich dann immer hinter die Bühne. Und so habe ich die Luft geschnuppert und ich wollte nichts. Ich wollte unbedingt auch ins Fernsehen.
Okay, das heißt, mit zehn Jahren hattest du schon den Drang, du wolltest ins Fernsehen und...
Ja, hatte ich. Ja, ich
und dann ging es mit 15 Jahren ungefähr, glaube ich.
Ja, mit 10 ging es los.
Und dann kam die Lindenstraße.
Mit Lindenstraße war später. Dann fing ich an mit Werbung. Ich habe so damals Werbung gemacht für McDonald's. Okay. Und für Fahrräder, Shimano. Ich weiß, gibt es die Marke heute noch? Shimano. Ja. Ich war so ein Werbekind. Fanta-Werbung, Sony-Werbung. Was habe ich denn alles
gemacht? Wer hat dir diese Deals besorgt? Oder wie bist du an so Deals gekommen? Shimano beispielsweise? Oder wie lief sowas ab?
Ja, damals wurde mir dann vom Friedrich Nowotny eine Stelle empfohlen, wo ich mich melden sollte. Mhm. Das war die Komparsenvermittlung, Madeleine Thiemann.
Okay.
Ich hoffe, die gute Frau lebt noch. Und da bin ich dann hingegangen und das alles ohne meine Eltern, immer alles alleine gemacht. Ich habe mich in die Bahn gesetzt, bin mit 10 dahin und dann bin ich dann da rein und guten Tag Frau Thiemann, ich bin der Willi Herren, ich wollte gerne ins Fernsehen. Dann habe ich da Fotos gemacht, die hat mein Papa von mir gemacht, dann habe ich die abgegeben, da wurde eine Akte angelegt und es hat keine Woche gedauert. Und dann kam schon der erste Auftrag, das war eine WWF, das war so ein Rahmenfenster wie bei RTL West, gab es dann damals WWF und da gab es eine Vorabend-Krimiserie, die hieß Vogel und Osianda und da habe ich einen 10-jährigen Bösewicht gespielt, den Mike. Mhm. Und das war meine erste böse Rolle und so hat der Weg geebnet. Und das ging dann wirklich Schlag auf Schlag und die Leute haben gesehen, ich bin da, ich bin präsent, ich möchte. Und das ging dann ziemlich schnell, also eigentlich zu schnell alles. Ja. Mhm.
Und dann kam irgendwann die Lindenstraße. Erzähl mal, ich glaube, die Story wurde schon oft erzählt. Erzähl mal in Kurzform, wie du zur Lindenstraße gekommen bist.
Also
ich weiß, kurz ist nicht so dein Ding, aber probier mal.
Ja, ich bin ja kurz ist nicht so mein Ding. Ich bin sehr gut befreundet mit Moritz Asatz. Mhm. Pardon. Ich bin sehr gut befreundet mit Moritz Asatz, alias Klausi Beimer. Und ich hatte mein Schulpraktikum da gemacht und dann kam die Mutter Beimer auf mich zu und sagte, Mensch, ich habe die neuen Drehbücher und da ist ein Typ drin, der nennt sich Olli, der irgendwie kriege ich das nicht aus dem Kopf. Der könntest du sein. Mhm. Und weil ich ja Praktikant war, habe ich dann hatte Zugriff zu den Drehbüchern, dann habe ich mir das mal durchgelesen. Dann bei den Olli, die Figur, gibt es ja schon seit Folge 1. Mhm. Warum hatte Klausi Beimer in der ersten Folge Masern? Mhm. Von wem?
Vom Olli. Mhm.
Und nach ein paar Jahren haben die Zuschauer sich gefragt, wer ist denn dieser Olli? Und jetzt wurde der reingeschrieben. Ich habe es mitbekommen und der Beimer hat es mir erzählt und habe dann die Bücher gelesen. Da dachte ich, boah, geil, ey, das ist aber böse. Und dann habe ich eine Gelegenheit bei Schopfe genommen und habe gehört, der Geißnerfer sitzt in seinem Büro. Dann habe ich einfach geklopft, sag ich, dachte, ich bin der Willi.
Mit wie vielen Jahren?
14 Grad, 15. Wahnsinn. Bin ich da rein, sag ich, bin der Willi. Ich habe gehört, die Rolle des Olli Klatt wird gesucht und
ich mach das.
Ich bin ich.
Ja.
Da guckt er mich so an und sagte, ja, hast du denn schon mal gespielt? Und da ich ja schon was vorweisen konnte mit meinen, ich habe ja große Filme auch mit 13 gemacht, verurteilt Anna Leschek, der war damals nicht mit dem Telestar prämiert worden, mit Ulrike Kriener in der Hauptrolle, da war ich der Sohn, der Böse. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wolltest du denn damit sagen?
Du hast gesagt, du machst das, hast mit ihm gesprochen.
Ach so, ja, und dann dachte er, ja, traust du dir denn zu? Ich so, ja, klar. Aber ich habe ziemlich gereinigt, ne? Mhm. Sagte, du reinigst aber, ne? Wir spielen ja schon in München. Ja, und dann hat er mir erstmal so ein paar Zettel gegeben, die soll ich auswendig lernen. Und bin dann einen Tag später dahin, habe geklopft, sage ich, ich kann es auswendig. Dann habe ich ihm das vorgespielt. Dann sagt er, ja, ich glaube, wir machen das mit dir.
Ja, Wahnsinn. Und dann bist du rausgekommen.
Das war erst für 7 Folgen war der Olli ausgelegt.
Lass mich mal eine kurz einhaken. Ja,
und dann schwer bei mir. Ne?
Ich mach das schon. Der Moment. Er sagt, wir machen das.
Ja.
Du bist in dem Büro wahrscheinlich, machst die Tür auf,
alleine.
Gehst raus und dann?
Ja, da habe ich erstmal 2 Groschen genommen und habe erstmal meinen Papa angerufen und habe dem das erzählt. Er wollte es gar nicht glauben. Sag, doch, Papa, die wollen mich ausprobieren. Und ich musste aber eine Sprach- und Atemschule besuchen, damit ich das rein, ich reinige ja immer noch. Aber früher habe ich so gesprochen, aber richtig so. Mhm. Und da haben sie den jetzt so angelegt, dass der Olli Klatt mit im 9. Lebensjahr mit seiner Mutter aus Bergheim auch noch,
okay,
aus Bergheim, da wollen sie mir schön andrücken, aus Bergheim nach München gezogen sind.
Okay.
Und deswegen dieser rheinische Einschlag. Deswegen konnte ich meine
Was rheinische ging in deinem Kopf vor? Ich meine, das ist jetzt schwer.
Ja,
das ist
fantastisch, ich kann sich gar nicht vorstellen.
Im Prinzip bist du ja, ich glaube, es gibt keine krassere Rolle, die du zu dem Zeitpunkt in dem Alter spielen konntest, oder so?
Nee, das war schon krass, weil da hat die Lindenstraße noch 15 Millionen
ja, das war halt so das Format, ne?
Das war ich, da war ich von heute auf morgen berühmt.
Ja.
Und bin ja damals in einer Zeit da eingestiegen, da war das alles mit Rechtsradikal. Als Rechtsradikaler bin ich da eingestiegen mit Glatze und so, das war schon
auffallend Leute, auch, ne?
Das war sehr auffallend, ja.
Wir machen eine kleine Pause. Ich möchte euch hier nochmal kurz sagen, wie sehr ich mich freue, dass dieses Format so gut ankommt und euch auf eine Kleinigkeit hinweisen. Ich freue mich, wenn ihr dem Podcast auf allen Kanälen folgt. Bei Spotify, bei Apple Podcast und so weiter und so fort. Und bewerten, das wäre natürlich auch super. Ich freue mich aber auch über euer Feedback und natürlich auch über Gastwünsche. Schreibt mir gerne einfach bei Instagram 02podcast oder per Mail an redaktion@02-podcast.de. Das 02 dabei in Buchstaben. Und nun, packt doch einfach mal euer Handy aus, macht eine kurze Story bei Instagram und verlinkt 02podcast. Mich würde brennend interessieren, wo ihr die Tresengespräche euch gerade so anhört. Und jetzt geht's weiter mit Willi Herren.
Musste man auch Eier haben.
Ich
muss auch bedenken, ich war auf einer Gesamtschule mit 1200 Schülern. Jetzt kommt der Willi auf einmal da mit Glatze an und ist dann auf einmal bekannt und spielt einen
Rechtsradikalen
im Fernsehen. Ja, ich muss sagen, also die haben das, ich habe denen erklärt, die mich gefragt haben, aber es gab dann auch wirklich Jugendliche, die wollten sich dann mit mir anlegen und dachten einfach, ich wäre rechts. Hm. Bin ich denen immer erklärt, ich spiele eine Rolle. An die kannten mich ja schon die meisten Schüler, weil ich ja andere Sachen schon gemacht habe und immer der bunte Vogel von der Schule war.
Ich hab mit vielen geredet, die ein bisschen älter sind, also so meinen Eltern zum Beispiel und so weiter. Und wenn ich denen gesagt habe, ich habe Willi Herren zu Gast, war das immer der Star aus der Lindenstraße.
Ja.
Also eigentlich ein relativ, ich nenne das mal seriöses Image. Du warst halt so da, ne, wo viele sein wollen.
Ja.
Und wir kommen natürlich auch jetzt noch zur jetzigen Zeit.
Ja.
Glaubst du im Nachhinein, wenn du jetzt da drauf guckst, das war zu früh?
Auch eine gute Frage. Ja, du musst bedenken, meine Mutter ist zu der Zeit gestorben. Bei mir geht alles sehr schnell. Guck mal, ich bin mit 45 schon Opa von einem 8-jährigen Enkelkind. Also bei mir ist alles sehr, sehr schnell. Ja, jetzt im Nachhinein, ich hätte da langsam rangetastet werden sollen oder rangeführt werden sollen. Aber da in meiner Familie ja keine Ahnung von Medien hatte, bin ich da reingerutscht und auch reingefallen und auch viele Leute. Ja, aber im Nachhinein, es war einfach viel zu früh.
Es gibt ja unendlich viele Geschichten, wo Menschen jung berühmt geworden sind, ne, und dann halt daraufhin halt irgendwann nicht mehr so richtig zurechtkamen, wenn ich das mal. Willst du dich dazu zählen?
Mache ich dir den Eindruck, aber würde ich nicht zurechtkommen?
Nee, aber ich meine nach einer gewissen.
Ich mache das seit meinem 10. Lebensjahr, ich werde jetzt 46, ich bin immer noch da. Mhm. Das muss man.
Wahnsinn.
Das muss man.
Total.
Ich bin sehr abergläubisch.
Ja.
Amen. Da muss erstmal einer nachmachen.
Absolut.
Ich bin ja nicht da und bin nicht erfolgreich. Ich bin ja da und bin erfolgreich. Also in der Musik.
Total.
Und so wie auch in der Reality. Leider die Schauspielerei ein bisschen auf die Strecke geblieben, aber selbst das kriegen wir hin. Aber da musst du erstmal nachmachen. Bei dem Lebenslauf, den ich habe, hier noch zu sitzen und mit dir zu quatschen und sagen, du mir jedes gut.
Ja. Und vor allem, ich finde auch, du kommst halt immer noch bei allem, was du tust, sehr sympathisch rüber. Ne?
Dankeschön. Also das ich versuche halt wirklich zu sein, so wie ich bin, auch wenn viele sagen, immer, da sind immer so, diese Aussage finde ich immer so arm, wenn die sagen, ach, der Schauspieler.
Ja,
Bin ich. Hab das ja auch teilweise gelernt und mir ist das in die Wiege gelegt bekommen. Aber das heißt ja nicht, dass ich in ein TV-Format gehe und da irgendwas spiele oder hier sitze und nie was spiele. Was habe ich denn davon? Und du lernst mich so kennen, wie ich jetzt bin.
Total.
So bin ich auf das Instagram und so bin ich aber auch privat.
Ich würde das hier in dem Format halt auch nie faken, aber wenn man mal so ein bisschen guckt, wie die Anfrage abgelaufen ist, dann habe ich dich bei Instagram angeschrieben. Ungefähr eine Stunde später hatte ich eine Antwort mit deiner privaten Handynummer.
Ja.
Ruf mich an. Dann habe ich dir eine WhatsApp geschrieben. 2 Minuten später kam ein WhatsApp-Call. Ich bin drangegangen. Hey Lukas, alles klar bei dir? Ich bin Willi, ich komme vorbei.
Ja, ich finde das cool. Ich habe das dann da angeguckt und habe gesagt, ey, find ich cool. Du bist ist ein netter Talk, tolle Gäste hast du hier. Und ich unterstütze sowas auch gerne. Und wenn ich den Leuten auch noch zeigen kann, auch jetzt noch mit meinen 45 Jahren, was der Willi für ein Typ ist, was steckt dahinter? Ist das eine Kunstfigur, der Willi, oder ist der Willi echt?
Ja.
Dann freue ich mich, hier zu sitzen und den Willi zu zeigen. Voll. Weil Willi Herren ist keine Kunstfigur. Willi Herren ist Willi Herren. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre eine Kunstfigur und würde die Perücke abnehmen und könnte sagen, jetzt geht ab nach Hause. Aber das ist leider.
Du bist immer so.
Ich bin immer so, ja.
Glaubst du, du bist in den letzten 25 Jahren dazu geworden, wie du jetzt bist, oder warst du schon immer so wie du jetzt bist?
Was meinst du jetzt?
Du bist ja jetzt halt auch extrem authentisch, lässt alles auf dich einprasseln, rufst mich zum Beispiel sofort zurück. Ja. Hättest du das vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren oder auch schon so gemacht, oder glaubst du, dass du jetzt...
Das war ein anderes Medium. Da gab es kein Facebook, kein Instagram und so. Das war wirklich alles. Ich hatte eine Agentur gehabt, so eine Schauspielagentur, eine ziemlich bekannte, die hat sich um alles gekümmert. Und ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich hätte das vielleicht, ich bin ja jetzt selber alles interessiert. Ich unterstütze sowas, ich mag sowas. Weiß ich nicht. Ich glaube eher, hätte ich das nicht gemacht, glaube ich. Ja.
Erzähl mal so ein bisschen, wie es dann war, als du dann so die Hochphase in der Lindenstraße hattest, warst jung, super berühmt. Wenn du durch die Stadt gegangen bist, hier in Köln, ging die Post ab, wa?
Ja, ging die Post ab, ja. Also ich meine, ich war ja von heute auf morgen, war ich ja berühmt. Ja. Also man kannte mich ein bisschen so aus den kleinen Sachen und so. Ich war so. Aber als ich dann in der Lindenstraße, als das sonntags lief meine erste Folge, und ich am Montag im Schulbus saß, das war schon krass. Und dann wollte ich mal gucken, wie das ist, wenn man in die Stadt geht. Und dann bin ich dann nach der Schule mit Kumpels in die Stadt, wollte gucken, ob man mich erkennt. Ey, du Belli, damit habe ich nicht gerechnet. Echt. Da war so viele Leute, die mich erkannt haben. Guck mal, das ist der fiese Olli, das ist der Rechte. Und man muss bedenken, ich habe 7 Folgen nur Rechten gespielt. Und das hängt mir heute noch nach. Das ist 30 Jahre her.
Total.
Nee, also ich bin auch eine Zeit lang ziemlich abgedreht. Ich fand das natürlich toll, du wirst erkannt, verdienst gutes Geld. Ich hatte aber keinen gehabt, der mich wirklich geleitet hat. Die haben mir alle an mir verdient. Die haben mich da laufen lassen. Die haben mich auch einfach ins offene Messer laufen lassen.
Du hast gerade schon selber gesagt, im Prinzip warst du auf dem Weg, ein richtig krasser Schauspieler in Deutschland zu werden, alle Rollen abzugreifen. Ja. Und wie du gerade schon gesagt hast, und dann kam es plötzlich anders.
Ja.
Kannst du dich noch an einen ganz konkreten Moment erinnern, wo du gesagt hast, das läuft aus dem Ruder?
Das ist ja ein langer Prozess gewesen. Ne? Also es war ja wirklich, es fing ja langsam an und ich wollte eigentlich gar nicht mal darüber reden, aber die Vergangenheit gehört halt zu mir. Als ich anfing, Freunde zu verlieren, Jobs zu verlieren, da fing mir auch langsam, wurde mir bewusst, was machst du ja eigentlich, was hast du eigentlich für ein Problem? Dir geht's doch super, verdienst gutes Geld, hast eine tolle Frau, hast 2 tolle Kinder. Was machst du da für eine Scheiße mit dir? Ich bin halt in falsche Kreise gerutscht. Und da gab es eine, eben hatte ich noch das Gespräch mit meinem Manager im Auto gehabt, bei einem sehr bekannten Regisseur. Ich sollte nach München fliegen, das erzähle ich jetzt mal. Ich sollte die Hauptrolle mit Daniel Brühl, heute Hollywood-Star, mit Axel Stein, Nora Tschirner, in dem Film Die Schule spielen. Ich sollte nur den Regisseur kennenlernen. Also es war schon alles klar. Und ich sollte die anderen Kollegen kennenlernen. Wir sind auch zusammen dahin geflogen. Und dann sind wir abends ins P1. Alle anderen kannten den Absprung, sind ins Hotel gegangen. Und meine Wenigkeit ging dann weiter. Und so habe ich dieses den Kennenlerntermin mit dem großen Regisseur für die große Rolle, habe ich dann versoffen quasi, ne?
Immer noch so ein Ding, was dir nachhängt.
dann.
Ja, klar, so, ja. Wo du denkst, ey, Alter, wo die gehen alle brav nach Hause und ich so, ja, ja, ich mach das und war um 7 Uhr immer noch in München auf der Pirsch. Also da war ich sehr, sehr jung. Aber es ist mir sehr leider in jungen Jahren sehr oft passiert und dann verlieren dann die Produktion auch irgendwann die Lust Interesse, und das Vertrauen und sagen, den kannst du doch gar nicht buchen, du weißt ja gar nicht,
ob der kommt am nächsten Tag.
Ja. Aber guck mal jetzt, ich bin seit 17 Jahren erfolgreich in meinem Party- und Schlagersegment und da habe ich nicht einen Auftritt abgesagt. Ja. Selbst mit einem halben Bein gehe ich auf die Bühne.
Warum glaubst du, ist das so, dass sich gerade berühmte Personen irgendwann in irgendetwas flüchten? So, ich meine, du hast gerade selber gesagt, du hattest alles, was du wolltest. Du warst alles. Du warst da, wo du wolltest. Warum ist das so? Warum? Du bist ja nicht der Erste, der.
Nein. Die Frage, warum, das frage ich mich heute noch. Also ist, warum, das weiß ich nicht. Vielleicht, weißt du, jung, ich komme aus dem Brennpunktgebirge, Bezirk, ich bin aus Köln-Mühlheim, ich kenne die Seiten, ich kenne alle Facetten. Zu jung viel Geld verdient, zu jung an falsche Leute geraten. Es war einfach, ich bin da in einen Teufelskreis geraten. Ja, es ist einfach zu jung, zu viel Geld und falsche Leute. Frag mich doch mal heute, wie viele Freunde. Ich habe 2 Stück. Das war's.
Warum ist das so?
Ja, weil das ist so die Konsequenz aus all den Jahren, die ich gezogen habe. Also ich vertraue keinem Menschen mehr. Das ist wirklich so, ist traurig. Also Trust Nobody ist so meine Devise. Ich habe mittlerweile so eine Mauer um mich rum hochgezogen, wo ich wirklich, ich lasse nur noch ganz, ganz selten Leute an mich ran, weil ich bin ein sehr gutgläubiger und sehr großherziger Mensch und es wird halt auch sehr oft ausgenutzt. Das ist ein Fluch und Segen zugleich, wenn man so herzlich ist wie ich. Ich bin herzlich, ich habe ein Helfersyndrom, ich kann nicht Nein sagen. Aber es wird natürlich sehr oft ausgenutzt und das sehe ich nicht. Obwohl andere Leute um mich herum sagen, ey Willi, bist du blind? Mach doch mal die Augen auf. Siehst du das denn nicht? Und deswegen bin ich froh, dass ich so einen Manager habe, der gerade hinter mir sitzt, der nie erwähnt werden will, der nie gefilmt werden will. wir beide sind mittlerweile auch sehr, sehr gute Freunde und auf den höre ich und der sagt, oh, mach doch mal die Augen auf die.
Wenn wir, das war ja auch das Erste, was ich mitbekommen habe, dass ihr zu zweit kommt, ne? was auch überhaupt nicht schlimm ist, was ich auch eigentlich ganz cool finde. Glaubst du, wenn wir alleine hier sitzen würden, wäre das Risiko groß, dass du Sachen erzählst, die du danach bereust?
Nee, das nicht mehr. Also da bin ich mir sicher. Aber ich sag manchmal, ja, nicht bereuen. Also da bin ich mir schon
sicher. Oder die du vielleicht nicht.
Ja, aber ich würde vielleicht mehr reden, manchmal vielleicht über TV-Formate. Und
also Namen sagen oder
die Namen sagen, dann springt der schon da rein. Und da bin ich auch, ohne meinen Manager, also das hört sich ja blöd an, man muss ja, dem vertraue ich, der gehört zum Freundeskreis. Und der hat mich unter anderem zu dem gemacht, wo ich jetzt bin.
Wer du bist.
Wer ich bin. Der hat mich in einem katastrophalen Zustand aufgenommen und wir haben einen sehr, sehr erfolgreichen Weg hinter uns. Das muss erstmal einer nachmachen und deswegen vertraue ich dem Jungen da hinter mir zu 100%.
Cool.
Und wenn der sagt, mach das so, dann mache ich das auch so, weil ich bin 45, ich bin zwar ein reifer, erfahrener Mann, aber ich falle immer noch drauf rein.
Dann hatten wir 2004 noch das Dschungelcamp.
Ach, hör auf. War das 2004? Boah, 16 Jahre her?
Ja, war
Wahnsinn. Leck mich am Arsch.
Selbst ich komme mich
noch an dich erinnern. Da warst du 14.
Ja, selbst ich komme mich aber noch an dich erinnern. Das war ja damals in Deutschland auch ein Riesenformat. Ne? Das war ja nicht so wie heute, dass das so nebenbei stattfindet.
10 Millionen Leute
unfassbar. Haben das geguckt. Ja, Wahnsinn, ja. Da bist du rein, dann raus.
Ja, rein und raus. Ja.
Genau, dann raus.
Als Dritter raus.
Ja, genau.
Hätte ich Harry Weinfurt nicht beleidigt, ich glaube, dann wäre ich sogar Erster geworden. Ich war ja bis zum viertletzten Tag war ich auf Platz 1 und dann ist ja dieser kleine Eklat passiert mit Harry Weinfurt und da bin ich dann in der Gunst der Zuschauer bin ich dann gesunken, sonst hätte ich das Ding gewonnen. Aber so war ich der Gewinner der Herzen, super. Aber das hat mein Image natürlich total geändert. Ne? Da bin ich halt vom fiesen Möb, ich kam ja nach Deutschland zurück, da hat sich nochmal die Welt geändert.
Ja.
Die Leute kannten mich aus der Lindenstraße und auf einmal komme ich zurück und dann sagen die schon am Flughafen, der Willi, der Kölsche Jung.
Ja.
Da konnte ich ja gar nichts mit anfangen, weil das kann ich ja gar nicht. Sonst sagen die immer, die sind mir mit sehr viel Freude und mit sehr viel Respekt und entgegengetreten, die Leute. Und das hat mir super gut getan. Und die Leute haben mich, die haben nicht Olli gesagt, die haben gedacht, der Willi.
Ja, das heißt, das voll gefallen. Der Drehpunkt in deinem Leben, in deiner Karriere letztendlich.
Ja, total. Also das hat mein Leben komplett geändert. Also Dschungel hat mein Leben komplett geändert und ich habe lange davon gezerrt, heute teilweise noch. Bei Dschungelshows oder Dschungelpartys werde ich dann gebucht. Aber der Dschungel hat mein Leben in der Tat komplett verändert. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Partyschlagersänger werde.
Ja.
Jetzt stehe ich auf den Bühnen dieser Welt, Lorette Mar, Bulgarien, Sonnenstrand, Goldstrand, Megapark und den Rest an Auftritte mache ich hier so 200. Bin gut gebucht, aber das wäre nie passiert ohne Dschungel, niemals. Weil da fing ich vor lauter Langeweile an zu singen. Ich kann ja gar nicht so richtig gut singen. Also für das, was ich mache, das reicht. Aber da habe ich so aus Langeweile habe ich immer gesungen und danach kam dann eine Plattenfirma auf mich zu und sagte, hast du nicht Lust, eine Nummer zu machen? Ich so, ich kann doch ja nicht singen. Ja, komm mal, ja mal ausprobieren. Dann habe ich einen Song gemacht, der hieß dann, ich glaube, es geht schon wieder los. Mhm. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass man so total den Halt verliert. Den habe ich immer gesungen im Dschungelcamp. Und dann haben wir den auf Ballermann-Version gemacht und der ist dann direkt gechartet auf Platz 10, glaube ich. Und ich so, wow, was geht denn jetzt ab? Ja. Und dann kamen so die ersten Anfragen, ja, Mallorca wollte mich haben und dann brauchte ich ja ein Programm. Das heißt, ein Programm, also ich brauchte nicht nur einen Titel, sondern ich brauchte 6 Titel. Ja, und dann haben wir dann 6 Titel aufgenommen und dann habe ich aber gemerkt, ey, das macht mir auch Spaß, richtig Spaß, weil du hast das Feedback ja sofort, wie beim Theater. Du stehst auf der Bühne, hast entweder lieben die Leute dich oder hassen dich. Und ich muss sagen, toi, 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 die Leute nehmen mir das ab und die feiern mit mir total. Weil ich bin aber auch einer, der normalerweise unten steht und die Leute oben anfeuert.
Wieder voll authentisch halt,
ja. Ja, genau. Und ich mache das halt von oben.
Ja.
Ich mache eigentlich nichts anderes, was die Leute da unten machen auf der Bühne.
Aber du hast totales Lampenfieber, oder?
Immer. Mir geht der Arsch immer auf Grundeis. Wirklich, wirklich. Egal, ob da 10 Leute stehen oder teilweise sogar, ich bin ja schon vor 90.000, ne, vor 1 Million, bei der EM und WM trete ich ja in regelmäßigen Abständen, trete ich ja vor jedem Deutschlandspiel vom Brandenburger Tor auf mit einer Leidenschaft. Da stehen da teilweise 1 Million Menschen. Mhm. Da kack ich mir in die Butze.
Aber trotzdem machst du's.
Ja klar, weil das ist doch der Kick.
Du willst den Kick, ne?
Ich brauche das, ich liebe das. Ich liebe das.
Wenn man sich mal so deinen ganzen Lebenslauf so alles anguckt, was du gemacht hast, war es immer so das Extreme. Also es hat immer nie lange gedauert, auch so mit dem Rauchen, du rauchst unheimlich viel, ne?
Ja,
das und,
stimmt, ja.
Ja, und immer, es wird immer bis ins Maximum getrieben. Hast du nicht irgendwann mal gesagt so, weißt du was, das wird mir jetzt hier alles zu wild, ich habe die 2000, beziehungsweise nach der Lindenstraße das ganze Theater gehabt, dann, unglaubliches Lampenfieber. Hast du nicht irgendwann mal gedacht, so weißt du was, ich gehe irgendwo in eine Buchhaltung oder nimm einen Bürojob, ich lasse das, das wird mir alles zu wild. Das irgendwie, es war ja, wenn man das mal ein bisschen vorwegnehmen darf, nach 2004 kam ja noch mehr. Ne? Es war ja 2008, kam ja auch nochmal ein Format. Es war ja nicht irgendwie danach alles gut. Aber hast du nicht irgendwann mal gesagt, so weißt du was, Bürojob, ruhiges Leben, mir reicht's?
Ja, das hätte ich mir mal früher überlegen sollen. Ne? Ob du glaubst oder nicht, wäre ja normalerweise Polizist. Ne? Mhm. Wäre ich ja geworden, hatte sollte am 1.9.91 die Polizeischule in Brühl besuchen, hat mich aber dann für den unseriösen Weg.
Ja, ist ja nicht
nee, also. Nein, jetzt im Nachhinein, ich habe ja nichts gelernt. Ne? Also was ich mir noch gut vorstellen könnte, wäre vielleicht, dass ich mal hinter die Kamera gehe, ich könnte Regie führen, ich könnte Management machen oder so. Aber ich muss dir sagen, so sehr ich das auch teilweise verfluche und sage, mein Gott, ist das eine durchtriebene Branche. Mhm. Ich liebe das aber. Ich liebe das. Aber ich spiele in der Tat jetzt mit meinen 45 Jahren echt schon mit dem Gedanken, wo ich sage, brauchst du das alles noch? Willst du das alles noch? Ja, ich will es immer noch. Mhm. Und mir gefällt das. Ich liebe und lebe das. Und wenn du das nicht tust, dann musst du dann wirklich dann das Mikrofon oder was weiß ich an den Nagel hängen. Aber ich liebe und lebe das. Und das ist meine Leidenschaft. Ohne das könnte ich gar nicht. Was mir so ein bisschen auf den Sack geht, bin ich ganz ehrlich, dass ich ich habe kein Privatleben mehr. Ne? Also alles, was ich mache, wird immer direkt dokumentiert, steht in der Zeitung. Ja, also der Privatleben ist weg. Also deswegen sage ich auch Trust Nobody. Ich weiß ja gar nicht, ob die Leute mich kennenlernen wollen, also den Willi oder den Willi aus dem Fernsehen. Das weiß ich nicht mehr. Das ist so. Ja, ich habe aber nichts anderes gelernt. Und deswegen, ich habe jetzt einen zweiten, wir haben jetzt einen Foodtruck geholt, wir machen jetzt Reibekuchen. Und da sind wir ab dem 16. April, stehen wir auf der Bergisch-Gladbacher Straße vor Kölns größten Rewe-Markt.
Gehen wir auf jeden Fall hin.
Stehen wir, seid bei der Öffnung, seid ihr herzlich eingeladen, stehen wir dann tagtäglich und da verkaufe ich auch selber. Also wenn ich jetzt keine Dreharbeiten habe oder keinen Gesangesjob, dann stehe ich da mit meiner Tochter oder meinem Sohn und verkaufe in der Tat dann Willis Riefkoche. Mhm. Ja, das ist so, das mache ich ja und wenn das alles gut läuft, dann wird das Familienunternehmen, sagen wir mal so.
Hättest du aber auch Bock drauf, so dass du jetzt ein Unternehmen führst?
Ja, voll,
das mache ich dann ja alles. Wenn das richtig abgehen würde?
Ja, dann den zweiten, den dritten, den vierten im besten Fall.
Siehst du dich dann aus der Öffentlichkeit zurück?
Ich weiß es nicht. Kann ich dir jetzt noch nicht sagen.
Glaubst du, dass du ohne Applaus leben kannst?
Ich mache das ja jetzt seit, wir haben ja jetzt seit Corona, es ist ja jetzt schon über ein Jahr. Es ist schwer, ohne Applaus zu leben, aber es ist für mich auch so weit weg. Obwohl es ja nur ein Jahr ist, aber du musst bedenken, seit 2004, seit 2004 bin ich nonstop unterwegs gewesen. Und das wurde mir erst bewusst in der Corona-Zeit. Ich war 16 Jahre meines Lebens durchgedreht. Ich war nur da in der Sendung, da Auftritte, da. Ich habe das alles mal reflektiert und habe ja auch eine Autobiografie eingesprochen erst, habe noch nicht geschrieben. Die werde ich irgendwann mal auch mal veröffentlichen, da lasse ich mir aber auch noch Zeit. Aber 16 Jahre, die habe ich dann mal Revue passieren lassen. Alter, was habe ich da alles durch? Von Kliniken, von alles.
Wahnsinn.
Von hoch runter, dass ich überhaupt noch lebe.
Allein schon, wenn man sich deine Bilder anguckt, ne, dann warst du dick, dann warst du dünn.
Das ist immer so.
Wahnsinn.
Das ist immer so. Mal bin ich dick, mal dünn, jetzt habe ich wieder abgenommen. Und das versuche ich ja zu halten. Ich habe so alles an Diäten durch, was man sich so vorstellen kann. Jetzt zähle ich Punkte, ohne Geld dafür zu kriegen. Hat mir der Detlef Steves hat mir diesen Tipp gegeben. Danke, Detlef. Und seit ich das mache, ich mache das jetzt 4 Monate, habe ich 18 Kilo abgenommen. Und ja, ich verzichte auf nichts. Ne? Und wenn ich mal eine Pizza essen will, dann hätte ich halt eine Pizza. Also ich habe wirklich alles an Diäten durch, aber WW habe ich noch nie gemacht. Und seit ich das mache, super. Weil ich verzichte auf nichts.
Keine Schleichwerbung.
Ich kriege noch nicht mal das Geld dafür für Weight Watchers. Muss ich mir vorstellen.
Ich habe direkt gesagt, als wir hier alles aufgebaut haben und besprochen haben, dass du kommst, ne? Es wird laut.
Hast du gedacht?
Ja, mir war klar, dass es laut und hektisch wird. Und
bin ich laut und hektisch?
Hektisch schon. Das war auf jeden Fall gerade als du, ja, nicht im negativen Sinne, ne? Auf keinen Fall. Aber du bist schon, wir nennen das immer on fire. Ja, so, wenn du hier reinkommst, das wird schon da mal noch ein Telefonat wieder rein, raus.
Ja, aber ich habe aber auch viel zu tun.
Wie entspannst du?
Gute Frage. Momentan ist das sehr schwer zu entspannen. Wie entspanne ich? Ja, eigentlich nicht so. Dann gehe ich mal in die Sauna, lass mich massieren, höre Musik, mache abends einfach meine Fernseher aus und höre Musik oder quatsche mit meiner Tochter. Ja, entspannen ist so jetzt nicht so unbedingt meine Sache. Entspannen kann ich im Urlaub, aber da ich auch so selten in den Urlaub fahre, ja, entspannen ist nicht so meine Stärke. Ich brauche das irgendwie auch alles.
Du brauchst das, ne? Also ja, das merkt man das. Auch. Das merkt man auch bei Social Media. Du brauchst schon das, um dich rum was passiert. Du könntest jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, nach Schweden in eine einsame Hütte fahren und 3 Wochen.
Könnte ich.
Da hättest du da Bock drauf?
Das hätte ich Bock drauf, ja. Also ich war ja jetzt gerade in einem TV-Format, da war ich, musste ich 2 Wochen in Quarantäne für Promis unter Palmen, was nicht thematisiert wird in der Sendung. 2 Wochen musste ich in Bangkok in ein Quarantänehotel. Die Zeit hat mir richtig gut getan. Da war ich 2 Wochen nur auf mich gestellt. Da habe ich meine Autobiografie eingesprochen, habe mich mit Sachen beschäftigt, wo ich mich ein Leben lang noch nicht beschäftigt habe, habe mal die 16 Jahre Revue passieren lassen, die ich hinter mir habe. Ist ja krass, da komme ich ja vor, wie das waren ja gefühlte 40 Jahre.
Ja.
Ja.
Hast du ein Fazit, was du daraus gezogen hast?
Was ja, ich werd ruhiger. Also auf jeden Fall, ich habe jetzt diese Mauer aufgebaut. Also ich wurde halt ruhiger da und da habe ich gemerkt, ich brauche die Ruhe. Und es ist wirklich in der Tat so, auch momentan, ich werde immer ruhiger. Also ich suche jetzt, also ich mag das, aber ich mag es aber auch gleich wieder zu Hause zu sitzen und alleine zu sein. Und dann Musik zu hören oder zu telefonieren. Aber ich liebe es, alleine zu sein mittlerweile. Also ich muss nicht immer Gesellschaft um mich herum haben. Das habe ich gemerkt. Und ich muss auch nicht immer zu allem meinen Senf abgeben. Das habe ich auch gelernt.
Du bist natürlich jetzt auch in der Phase dazu gezwungen. Ne? Das geht ja jetzt auch nicht viel. Glaubst du, du behältst das wirklich bei, wenn jetzt, sagen wir mal, in einem Jahr irgendwann wieder alles einigermaßen normal wird? Weil, meinst du behältst das wirklich bei, dass du dir Ruhezeiten gönnst?
Ja, ja, auf jeden Fall. Muss ich auch. Ich bin jetzt 45 Jahre. Ich rauche sehr viel, obwohl ich das nächste Projekt, was ich angehen möchte. Ich möchte weniger rauchen, am besten gar nicht mehr rauchen.
Habe ich gerade gemacht.
Ja, ich möchte ich möchte definitiv ruhiger werden. Das ist mein Sinn. Und ich werde mir auch die Ruhezeiten gönnen. Also 2 Tage die Woche, wo ich gar nichts mache. Gar nichts. Handy aus, gar nichts.
Heißt, du trägst für den Kalender ein, nimmst da nichts an, keine Aufträge.
Ja, das weiß mein Management dann auch in Zukunft. Und dann, weil ich bin ja mit dem Foodtruck beschäftigt, dann habe ich noch einige andere Sachen. Wenn das mit der Musik wieder losgeht, ich weiß ja gar nicht, wo das alles noch hingeht. Also ich muss jetzt erst mal sagen, dass das alles sehr erfolgreich ist, was wir tun. Da bin ich auch Gott dankbar für. Und jetzt einfach mal warten. Aber ich brauche die Ruhe, ich merke das. Also ich mag nicht mehr so viele Leute um mich rum. Das ist weg. Oder ich bekomme natürlich von vielen Bekannten, die dann fragen, hey, soll man am Wochenende was machen? Oder dies und das. Ich lehne immer nur ab. Ich habe da, ich hab jede Party in meinem Leben gefeiert. Es gibt nichts, was ich nicht gemacht habe. Und ich will wirklich meine Ruhe, mein Frieden und lieben. Das ist so jetzt meine Message.
Was würdest du machen, wenn du nicht scheitern könntest?
Bitte?
Was würdest du machen, wenn du nicht scheitern könntest?
Wenn ich nicht scheitern könnte?
Ja. Wenn du irgendwas anfassen würdest, wo du dir sicher bist, das klappt auf jeden Fall. Welches Projekt würdest du angehen?
Das ist gut. Warte mal. Ja, dann würde ich meine eigene Comedy-Serie haben wollen.
Trotzdem wieder TV, ne?
Ja, ich weiß, das ist echt, ja. Stimmt, ich hätte jetzt noch was anderes sagen können. Ja, nee, jo, doch, ja, jetzt habe ich ja gesagt. Ja, ansonsten mein Foodtruck, da hängt jetzt mein ganzes Herz dran. Ich will das unbedingt aufbauen und als vielleicht mal in die Kiste springen und da haben wir dann so ein Reibekuchen-Imperium. Das wäre natürlich grandios. Ich will ja meinen Enkeln und meinen Kindern was hinterlassen.
Glaubst du, deine Kinder gehen auch den Weg in die Öffentlichkeit?
Meine Tochter, ja. Meine Tochter ist sehr gut gebucht. Wir haben aber gewartet, bis sie 18 ist. Sie wollte das immer schon machen.
Das war das Learning aus deinem... Aus deiner.
Ja. Sie wollte es immer schon. Ich habe gesagt, mach erst deine Schule und so. Ich meine, mittlerweile wissen die Leute ja den Weg meiner Tochter. Meine Tochter hat ihren Realabschluss nachgemacht und war dann vor 3 Jahren bei ab ins Kloster. Sie war so ein schwieriges Kind vor 3 Jahren. Und da war so ein Experiment, das hat sie dann abgebrochen. Dann letztes Jahr war sie ja bei Promi Big Brother, hat auch eine relativ gute Figur gemacht. Ich bin auch ganz stolz auf sie. Und seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, also da läuft es bei Alessia richtig rund. Jetzt am Donnerstag, ich weiß ja nicht, wann wird es ausgestrahlt?
Nächste Woche Dienstag.
Also. Okay, also ihr habt ja gesehen, letzte Woche Donnerstag haben ja meine Tochter und ich bei Sat.1 mitgemacht, Promis 7 Tage ohne. Wir haben das ja gewonnen. Haben 10.000 Bäume erspielt, die wir in Mexiko pflanzen werden. Und die werden heißen Alessia und Willi. Mhm. Das waren, also meine Tochter läuft richtig, richtig gut. Aber wir sieben da wirklich bewusst aus, was macht sie und was macht sie nicht.
Okay, da guckst du auch immer ständig mit.
Ja, ich muss ja sagen, das macht mein Management genauso.
Ah, okay.
Aber ich habe so immer so...
Guck das mal mit.
Ich vertraue dem da... Basti ist da schon der Number One.
Und dein Sohn?
Mein Sohn hat gar keinen Bock da drauf. Okay. Mein Sohn ist 3-mal chemisch gereinigt, der ist jetzt 27, der hat alles durch, alle negativen Seiten mit Papa und dem kotzt das einfach nur an, das Medium Fernsehen, weil der hat keinen Bock, immer gefragt zu werden. Den sieht man noch nicht bei Interviews. Er ist eigentlich mein Tourmanager und Tourbegleiter bei meinen Auftritten. Der fährt mich zu meinen Auftritten und mischt mich ab. Das macht er, aber sobald eine Kamera da ist, dann sagt der,
haut
ab, ja. Ja. Ja, der hat da keinen Bock drauf. Der ist geimpft und obwohl ein begnadeter Hip-Hopper ist, der macht seine Musikkarriere, aber auch unter Pseudonym. Der will damit gar nicht in Verbindung gebracht werden. Und wenn das klappt bei ihm, dann klappt es. Aber er ist absolut, nee, der mag das nicht. Der hat zu viel durch.
Wenn du mit deinem, das ist eine sehr, sehr poetische Frage und auch fast unsere letzte Frage, wenn du mit deinem 13-jährigen Ich reden könntest und könntest dem was mit auf den nächsten Weg geben.
Entschuldigung, ich war gerade
kurz on fire warst du wieder?
Ja.
Ja, wenn du deinem 13-jährigen Ich etwas mitgeben könntest. Das heißt, das würde vor dir stehen und du könntest dem etwas mitgeben für seinen nächsten Lebensweg. Was wäre das?
Jung, mach erstmal deine Schule ordentlich, anständig, mach eine Ausbildung und danach kannst du entscheiden, dass du was Sicheres in der Tasche hast. Danach kannst du immer noch entscheiden, wo dein Weg hingehen soll. Aber mach erst die Schule, mach eine Ausbildung und danach stehen dir alle Türen offen. Aber erst normal.
Willi, vielen Dank, dass du da warst.
Ach, ging so schnell?
So schnell.
Dankeschön. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Perfekt, dann sind wir durch.
Vielen Dank. Dankeschön, mach Idiot, schwing du.
Ja, sehr gut.